Wir haben letzte Woche mit dem Propheten Amos begonnen. Ich empfehle die Predigt wärmstens nachzuhören. War echt eine gesegnete Predigt, ein guter Einstieg in das Buch Amos. Also von daher, wer sie verpasst hat, man kann sie online nachhören. Heute schauen wir uns die Verse in Kapitel 1 ab Vers 3 an bis Amos 2, Vers 3. So spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen von Damaskus werde ich es nicht abwenden, nämlich weil sie Gilead mit eisernem Dreschschlitten zerdroschen haben. Darum will ich ein Feuer in das Haus Hazaels senden und es wird die Paläste Ben-Hadads verzehren. Und ich will den Riegel von Damaskus zerbrechen und den, der auf dem Thron sitzt, aus dem Tal Aven ausrotten, samt dem, der das Zepter in Bet-Eden hält. Und das Volk von Aram soll nach Kir in die Verbannung wandern, spricht der Herr. So spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen von Gaza werde ich es nicht abwenden, weil sie die eine ganze Bevölkerung in die Gefangenschaft abgeführt und an Edom ausgeliefert haben. Darum will ich ein Feuer in die Mauern von Gaza senden, das seine Paläste verzehren soll. Und ich will den, der auf dem Thron sitzt, aus Aschdod ausrotten und den, der in Aschkolon das Zepter hält und will meine Hand gegen Ekron wenden und der Überrest der Philister soll zugrunde gehen, spricht der Herr, spricht Gott der Herr. So spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen von Tyrus werde ich es nicht abwenden, weil sie eine ganze Bevölkerung an Edom ausgeliefert und an den Bruderbund nicht gedacht haben. Darum will ich ein Feuer in die Mauern von Tyrus senden und ihre Paläste, das ihre Paläste verzehren soll. So spricht der Herr, wegen drei und vier Übertretungen Edoms werde ich es nicht abwenden, weil er seinen Bruder mit dem Schwert verfolgt und sein Erbarmen abgetötet hat und weil sein Zorn stets zerfleischt und er seinen Grimm alle Zeit behalten hat. Darum will ich ein Feuer nach Teman senden, das die Paläste von Bozza verzehren soll. So spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen der Ammoniter werde ich es nicht abwenden, weil sie die Schwangeren in Gilead aufgeschlitzt haben und ihr eigenes Gebiet, um ihr eigenes Gebiet zu erweitern. Darum will ich ein Feuer in den Mauern von Raba anzünden, das ihre Paläste verzehren soll. Unter Kriegsgeschrei am Tag der Schlacht und im Sturm am Tag des Unwetters. Und ihr König muss in die Gefangenschaft ziehen und seine Fürsten samt ihm, spricht der Herr. So spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen von Moab werde ich es nicht abwenden, weil sie die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt haben. Darum will ich ein Feuer nach Moab senden, das die Paläste von Keriot verzehren soll. Und Moab soll sterben im Getümmel, im Kriegslärm und beim Schall des Schofarhorns. Und ich werde den Richter aus seiner Mitte ausrotten und alle seine Fürsten mit ihm umbringen, spricht der Herr. Das Wort des Herrn. Ich darf Philipp bitten.
So, ja, es ist ein ziemlich krasser Text, den wir gerade gehört haben und der ja auch für die heutige Predigt der Text ist. Jetzt muss ich gerade noch schauen, dass hier meine Notizen auch da sind. Ja, und ich möchte auch noch mal beten, bevor wir tiefer in den Text einsteigen. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Und ja, auch wenn es ein schwieriger Text ist, wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns es aufschließt, dass du zu uns sprichst. Und wir danken dir, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast, dass wir in ihm Vergebung haben dürfen, dass er der Sieger ist über Sünde, Tod und Teufel und dass er der wahre König ist und regiert. Amen. Wenn ihr den Text hört oder jetzt gehört habt, dann geht es euch vielleicht, wie mir das auch am Anfang gegangen ist. Ihr versteht den Text vielleicht intellektuell, also das ist ein Gerichtstext, okay. Und ihr sagt vielleicht auch, ja Gott, ich verstehe es, dass Sünde, wie sie hier auch benannt wird, Konsequenzen haben muss. Und dass du früher oder später die Person, die Sündigen, zur Rechenschaft ziehst. Aber ich hätte mir vielleicht lieber einen tröstlichen Text gewünscht, gerade wenn ich mir zum Beispiel die aktuelle Weltlage oder so anschaue. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir immer das Gesamtbild betrachten. Also auch nicht nur den einzelnen Text, sondern ihn auch im Kontext der gesamten Schrift, der gesamten Bibel auch sehen. Also es ist wichtig, betrachte das Gesamtbild, nicht nur das einzelne Puzzlestück. Und von einem Evangelisten habe ich mal 2 schöne Sätze zu dem Thema Gericht gehört. An seine Zuhörer gerichtet hat er gesagt, geh nicht ins Gericht, komm doch in den Himmel. Geh nicht ins Gericht, komm in den Himmel. Ja, und als Evangelist musste er die christliche Botschaft kurz zusammenfassen. Und da ist es ein Teil davon, es gibt einen Zusammenhang zwischen Gottes neuer Welt, einem neuen Himmel, einer neuen Erde, dem Himmel, und dem Gericht. Es gibt eine Wahl, es gibt eine Möglichkeit, nicht ins Gericht zu gehen, sondern in den Himmel zu kommen. Und ich denke, es ist wichtig, diesen Zusammenhang zu kennen, wenn wir diesen Text lesen. Und ich denke, ihr kennt den Zusammenhang auch schon, aber ich denke, wir verstehen ihn auch besser, wenn wir uns den Text hier genauer anschauen. Und ich habe 5 Punkte, die ich jetzt anhand von dem Text mit euch rausarbeiten möchte. Das erste ist, Gott offenbart sich und seinen Willen. Das zweite ist, Gottes Urteil ist gerecht. Das dritte, Gott sieht das Unrecht in der Welt. Gott ist stärker als jeder Feind in der Welt. Und Gott richtet Gerechtigkeit auf. Wir haben hier verschiedene Gerichtswörter, Gerichtssprüche in dem Text gegen einzelne Völker und die beginnen immer mit, so spricht der Herr. Ein hoher Anspruch. Es ist also nicht irgendein Wort, sondern das Wort des lebendigen Gottes. Gott redet in der gesamten Bibel, aber an manchen Stellen, so wie hier, ist es nochmal besonders hervorgehoben. Vielleicht hilft da der Vergleich mit einem König oder mit einem mächtigen Präsidenten. Ein König regiert zwar über das ganze Land, er bestimmt, er hat das letzte Wort, aber nicht jeden Befehl, nicht jede Anordnung wird er nochmal persönlich unterzeichnen. Aber wenn es darum geht, dass etwas sehr wichtig ist oder es vielleicht sonst nicht geglaubt werden würde, dann ist es wichtig, dass da nochmal so ein Siegel oder ein Kennzeichen drunter ist oder eben sogar das mündliche Reden von dem König selbst, um klarzumachen, das ist wirklich der Wille oder das Reden des Königs. Und so ist es vielleicht auch hier bei Amos. Er hebt es immer wieder hervor, so spricht der Herr. Und damit sagt er auch, das sind nicht meine eigenen erfundenen Worte. Denn das, was er folgt, hat Gewicht. Es hat eine große Tragweite. Es geht um das Schicksal ganzer Völker, vieler Menschen. Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht Millionen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in diesen einzelnen Städten, Völkern und so weiter damals gelebt haben. Aber es waren auf jeden Fall sehr viele. Es geht um Kriege, politische Umwälzungen, den Tod von Herrschern. Und es geht auch um schwere Anschuldigungen, schwere Anklagen. Und man würde diesen Worten vielleicht sonst keinen Glauben schenken. Die Worte könnten vielleicht einfach beiseite gewischt werden, als Erfindung abgetan werden. Aber es ist Gott, der Wahrheit spricht und der die Macht hat, seinen Willen durchzusetzen, der hier spricht. Und der andere wichtige Aspekt ist, es ist nicht so, dass Amos selbst sich hier ein Urteil anmaßt. Nein, es ist Gott, der spricht. Und so lesen wir zum Beispiel in Römer 12 im Neuen Testament, dort schreibt Paulus, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und dann an die Christen gerichtet, wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Also es sind nicht wir, die hier das Gericht ausüben, sondern es ist eben Gott, der Richter ist. Und wie schon gesagt, es gibt Reden gegen Damaskus, gegen Gaza, gegen Tyrus, gegen Edom, gegen die Ammoniter, gegen Moab. Und diese Städte, Regionen, Völker bilden eigentlich wie so einen Kreis um Israel herum. Das waren teilweise Stadtstaaten, das werden einzelne Herrscher benannt, ganze Völker. Damaskus steht zum Beispiel für das Reich der Aramäer, das war die Hauptstadt. Also ganz unterschiedlich auch, wie diese Völker zusammengesetzt waren, welche politische Verfassung die hatten. Aber alle haben gesündigt und gegen alle kündigt Gott Gericht an. Alle haben gesündigt, könnte man auch mit den bekannten Worten von Paulus sagen. Gott sieht die ganze Welt, alle Völker. Gottes Rechtsprechung hat einen universalen Charakter. Niemand, kein Mensch ist außerhalb von ihrer Geltung. Und heute haben die meisten Menschen sogar direkten Zugang zu der klaren Wahrheit des Evangeliums. Aber selbst diejenigen, die das nicht haben, haben doch ein Gewissen. Und so ist es doch den meisten Menschen und Kulturen klar, dass es besser ist, den Frieden als den Krieg zu suchen, dass Mord sanktioniert werden muss, dass das menschliche Leben einen besonderen Wert hat oder zum Beispiel, dass Diebstahl eine Gesellschaft destabilisiert. Und doch ist es hier bei diesen Völkern, die hier genannt werden, sogar noch mal spezieller. Denn diese Völker sind ja Israels Nachbarn. Sie alle haben Israel gesehen und auch den Gott von Israel. Denk zum Beispiel an die Geschichte von Ruth, der Moabiterin. Ja, wir haben durch das Buch Ruth und durch das Buch Richter letztes Jahr gepredigt. Ruth hat Gottes Gnade erfahren. Sie wurde durch eine Hungersnot gerettet. Gott hat ihr einen Mann geschenkt. Er hat den Fortbestand ihrer Familie gesichert. Und sie war eine Moabiterin. Denk zum Beispiel auch an Naaman, der aus dem Aramäerreich stammte. Also hier steht Damaskus in diesen Gerichtsreden für das Reich der Aramäer. Das Aramäerreich, dessen Hauptstadt eben Damaskus war, und er wurde durch den Gott Israels vom Aussatz geheilt. Und wir können davon ausgehen, dass diese Geschichten ja wahrscheinlich nur einen Teil von dem Kontakt dargestellt hatten, den diese umliegenden Völker mit Israel hatten. Gott hat also geredet. Er hat auch schon vor diesen Gerichtsreden hier geredet und sich auch offenbart diesen umliegenden Völkern. Nicht so direkt wie Israel, das wissen wir, dass Israel eben den Bund mit Gott hatte und die Verheißung. Aber Gott war ja im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich auch diesen Völkern nicht so fern. Sie haben Zeichen von seiner Gnade erlebt und gesehen. Sie haben sogar von den Wundern, die Gott tut, gewusst. Und was wir aber aus diesem Text hier schließen können, letztlich sind sie doch auf ihren falschen Wegen geblieben. Und deshalb sagt Gott jetzt, das Maß ist voll. Und die Reden hier, die folgen immer einem bestimmten Muster. Es gibt ein Urteil, also ein sogenannter Zahlenspruch, wegen 3 und wegen 4 Übertretungen. So heißt es immer am Anfang, was sagen soll: Ihr habt Übertretungen angehäuft und jetzt ist das Maß voll. Und dann kommt eine Anklage. Was sind die Vergehen? Die Konsequenz, also welche Konsequenz hat dieses Verhalten? Und immer wieder geklammert, also am Anfang und am Ende, dass das Gottes Reden ist. Gott übt nicht willkürlich Gericht, sondern erst langsam zum Zorn. Hier haben sich wirklich Übertretungen angehäuft. Sein Urteil ist wahr, die Anklagepunkte stimmen. Sie sind sauber aufgelistet, klar benannt und dokumentiert. Und es folgt alles einem geregelten Verfahren. Gott ist kein Willkürherrscher. Und es gibt jetzt inhaltlich ja 3 Punkte, die ich mir hier genauer anschauen möchte. Mit der Frage, was wir hier über Gott und über sein Wesen lernen können. Und das erste ist, Gott nimmt Anteil oder sieht das Unrecht in der Welt. Ja, wir haben hier eigentlich eine ganz krasse Aufzählung. Wir haben Kriegsverbrechen, besonders brutale und grausame Kriegsführung. Wir haben den Verkauf von Völkern in die Sklaverei. Bundesbruch und Verrat, die Demütigung der Gegner durch Leichenschändung, all das ist hier in den Anklagepunkten quasi enthalten. Und damit sagt Gott auch, ich sehe das alles. Gott sind diese Dinge nicht egal. Und ich glaube, wir müssen uns klar machen, wir sehen hier nur einen kleinen Ausschnitt von dem, was Gott ja in der ganzen Welt Tag für Tag sieht. Und so können wir nicht sagen, Gott sähe das Unrecht in der Welt nicht und ihn beschuldigen, er sei ein abwesender Gott. Sondern das Gegenteil ist wahr. Wenn wir uns überlegen, dass Gott all das Unrecht in der Welt sieht, aber den Menschen doch nicht vernichtet, sondern noch Raum zu Buße und zur Umkehr gibt, dann erscheint seine Gnade umso größer. Und so lesen wir es zum Beispiel im 2. Petrusbrief, 2. Petrus 3, Vers 9, dort heißt es: Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten. Also da geht es um Leute, die eben dann sagen, Gott kommt ja ohnehin nicht und das Gericht kommt ja ohnehin nicht, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Also jeder Mensch soll die Möglichkeit haben, umzukehren und Buße zu tun. Und wenn wir wissen, Gott sieht all das, was in der Welt passiert, wissen wir auch, Gott sitzt im Regiment, wie es Paul Gerhardt mal gedichtet hat. Wir brauchen keine Angst zu haben. Und das ist auch nicht nur ein wohliges Gefühl. Gott ist nicht passiv, er greift ein. Und ja, um nochmal vielleicht auf Paul Gerhardt zurückzukommen, wenn ihr euch seine Lebensdaten anschaut, dann seht ihr, er hat mitten in der Zeit des 30-jährigen Krieges gelebt. Er hat Krieg, Tod, Pest und Zerstörung gesehen. Aber sein Weg war nicht, Gott auf die Anklagebank zu setzen, sondern ein tiefes Vertrauen, alles Gott hinzulegen und zu wissen, Gott sitzt im Regiment. Er wird helfen, er wird wahren Frieden schaffen. Und so heißt es zum Beispiel in zwei von den Strophen von dem bekannten Lied Befiehl du deine Wege. Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken. Erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken, die Sonne der schönsten Freude. Ja, Gott wird auch eingreifen. Gott wird das Unrecht in der Welt auch zurechtrücken. Und so ist mein vierter Punkt, der Gott ist stärker als jeder Feind der Welt. Denn diese Worte aus Amos sind auch eine Warnung an alle, die denken, nur weil Gott nicht eingreift oder nicht immer direkt eingreift, würde er all diese Verbrechen nicht sehen oder sie gar tolerieren. So sagt zum Beispiel Paulus im Brief an die Galater: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Aber die Botschaft hier in dem Text von Amos geht darüber hinaus, einfach nur zu sagen, Gott übe im blinden Zorn einfach Vergeltung. Das ist ja nicht der Punkt. Gott übt eben nicht im blinden Zorn einfach Vergeltung. Sondern die Botschaft der Sprache von diesem Text ist, Gott ist stärker als das Böse. Er überwindet es und vernichtet es. Es hat dann keine Macht mehr und kann keinen Schaden mehr anrichten. Ja, wenn wir uns das genauer anschauen, was hier genannt wird, zum Beispiel die Paläste, die ja oft genannt werden, die Zentren der damaligen Macht, die mit Feuer vernichtet werden. Also ganz gleich, wie mächtig ein Reich ist oder eine Ideologie, eine Stadt, ein Gesellschaftssystem das Unrecht ausübt, es wird einmal fallen. Dann lesen wir auch von Feuer in den Mauern. Mauern, die normalerweise Schutz bieten. Aber es gibt keinen Schutz, sondern Gott kann seine Macht überall durchsetzen. Wir lesen auch davon, dass Herrscher und Obere gefangen weggeführt werden oder sogar getötet werden. Egal wie mächtig und einflussreich und unantastbar sich ein Politiker hält, Gott wird ihn früher oder später zur Rechenschaft ziehen. Und dann das wohl schwerste Wort ist die Rede davon, der Rest von Aschdod soll zugrunde gehen. Also man kann nicht einfach mit dem Finger auf die da oben zeigen, sondern es kommt offensichtlich vor, dass sich sogar eine ganze Gesellschaft oder ein ganzes Volk schuldig machen kann und dann auch von Gott irgendwann zur Rechenschaft gezogen wird. Ja, und wir können es teilweise auch nachlesen, wie diese Dinge auch eingetroffen sind, diese Gerichtsworte hier. Und über all den Dingen, wo vielleicht auch manche Frage bleibt, eins wissen wir, Gott ist der Sieger. Er kann alle Widerstände überwinden. Und ich musste auch ein bisschen an das Lied Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude denken, wo es auch heißt, dass Jesus eben der Sieger ist, der in die Schlösser des Feindes hineinbricht und die Gefangenen hinausführt. Und ich denke mir, wenn wir über diese einzelnen Gerichtsankündigungen hinausgehen und uns fragen, was bedeutet es für das Wesen Gottes, dann sehen wir eben, Gott ist der Sieger. Und wenn wir an Jesus glauben, in Jesus sind, dann haben wir diesen mächtigen Sieger an unserer Seite, der eben die Menschen frei macht von Sünde und ihrer Schuld und ihnen ein neues Leben gibt. Und der fünfte Punkt, Gott richtet Gerechtigkeit auf. Gott verfolgt ein Ziel. Ich habe es schon angedeutet. Wir müssen das Wort vom Gericht immer im größeren Kontext sehen. Wir sehen das natürlich durch das Neue Testament viel klarer, aber selbst im Alten Testament hat Gott schon viel von seinem großen Plan offenbart. Nur ein Beispiel aus dem Psalm, Psalm 46, Verse 9 bis 10. Dort lesen wir: Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Gott zerstört die Waffen des Krieges, um den Kriegen ein Ende zu machen. Sein endgültiges und ultimatives Ziel ist es, ein ewiges Friedensreich zu errichten. Und wir leben noch in der Spannung, wo das noch nicht endgültig da ist. Aber es wird kommen, wir befinden uns auf dem Weg dahin. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die Unabwendbarkeit, mit der hier zum Beispiel dieses historische Gericht angekündigt wurde, gibt uns Sicherheit und Zuversicht. Denn wenn das Gericht, das über diese Völker kam, und Gott auch am Ende der Zeiten einmal Gericht üben wird, dann wird auch das Friedensreich, das Gott aufrichten will, mit Sicherheit kommen. Und dieses Friedensreich, das hat auch einen Friedefürst, wie wir es vielleicht gerade noch jetzt aus der Zeit von Weihnachten kommend erkennen. Bekannte Verse aus dem Buch Jesaja, Jesaja 9, Verse 5 und 6, wo es heißt: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. Ja, das ist Jesus, dem auch das endgültige Gericht am Ende der Zeit übergeben ist, wie wir es in Johannes 5 lesen. Und Jesus selbst spricht gar nicht so selten vom Gericht am Ende der Zeit. Lesen wir mal die Stelle, wo das eben steht, dass der Vater dem Sohn das Gericht übergeben hat. Johannes 5, Verse 22 und 24. Dort heißt es: Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Und weiter in Vers 24: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern erst vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer durch Jesus Christus an Gott den Vater glaubt, der geht nicht ins Gericht, der wird leben. Jesus selbst ist der starke Sieger, der sogar den Tod besiegt und überwunden hat. Und deshalb leben wir mit ihm, wenn wir an ihn glauben und durch die Taufe mit ihm begraben und auferstanden sind. Niemand kann uns dann auch mehr verklagen, weil wir dann seine Gerechtigkeit haben. Ja, das ist die einfache Botschaft, wie ich es in den Worten des Evangelisten am Anfang wiedergegeben habe. Geh nicht ins Gericht, komm in den Himmel. Das ist unsere sichere Hoffnung und Zuversicht, mit der wir Tag für Tag leben, die wir auch als hoffnungsvolle Botschaft für diese Welt haben. Und jetzt magst du vielleicht sagen, es ging gerade eben um Völkerkönige, Regionalpolitik vor 2700 Jahren. Was interessiert mich das denn? Und es sollte dich, glaube ich, sehr wohl interessieren. Denn Gott adressiert hier in dem Text auch alle: Herrscher, einfache Bürger, Untertanen. Keiner ist ausgenommen. Es geht hier zwar einerseits um große Politik, aber auch darum, eben, wie ich mich als einzelner Mensch dazu verhalte. Und es ist unser Auftrag als Christen, den Frieden zu suchen, für unsere Obrigkeit zu beten, die Gesellschaft, hier, wo wir einen direkten Einfluss haben, mit den Werten des Evangeliums positiv zu prägen und auch da zu widersprechen, wo wir sehen, dass unsere Gesellschaft sich eben auf falsche Wege begibt, wo Unrecht geschieht, wo das Leben von seiner Entstehung bis zum Ende nicht mehr geachtet wird, wo falsche Ideologien die Grundlagen der Gesellschaft, wie die Ehe zwischen Mann und Frau oder Familien, zerstören. Aber als Christen haben wir auch eine einzigartige Perspektive, eine einzigartige Ausgeglichenheit, würde ich sagen. Denn wir wissen sicher, Gott ist stärker. Er wird Gerechtigkeit schaffen, selbst wenn es heute nicht so scheint. Und es lässt uns aber auch nicht passiv werden, sondern wir können gelassen, ohne die letztgültige Verantwortung zu haben, eben positiv in diese Welt hineinwirken. Aber wir müssen das nicht erzwingen, weil das ist bekanntlich immer schiefgegangen, wenn Menschen das ohne Gott versucht haben. Das heißt, wir tragen Verantwortung für unser Handeln. Das sieht man an dem heutigen Text, denke ich, ganz klar. Aber wir sind es nicht, die letztlich das Unrecht in der Welt letztgültig zurechtrücken. Das ist Gottes Aufgabe. Ja. Amen. Wir werden jetzt